Ja, die Sonne scheint. Wir haben einiges vor. Frischer Tag mit vielen Möglichkeiten. Und ich mag zu Beginn wieder wie gestern etwas mit euch teilen vor meines Teachings. Und zwar dieser zweiten Frage, die ich gestern schon beschrieben habe. Nachgehen. Gestern hat mir was unterstützt uns. Und heute so, was fordert uns heraus? Und ich finde immer hilfreich bei solchen weitreichen, tiefen Themen von Menschsein, nicht nur auf den eigenen Geist und meine Erkenntnisse oder unsere heute zu vertrauen, sondern auf etwas, was durch die Jahrhunderte bewährt ist, was Menschen immer wieder formuliert und dran geschliffen haben. Und deshalb kombiniere ich meine Sicht von heute mit einem alten Teaching, das vielleicht manche von euch auch schon kennen, aber das ich in moderner Fassung hier jetzt präsentiere. Das sind aus der buddhistischen Tradition die The Four Reminders, heißt es im Englischen, also die vier Kräfte der Erinnerung, to remind, erinnern. Erinnern im Sinne von dich wecken, dass du nicht einschläfst und verpasst deine Entwicklung. Dass wir uns nicht selber verpassen. Oh, mein Zug meines Selbst ist abgefahren, ich sitze nicht drin. Ja, sich verlieren. Das ist die Four Reminders. Worum geht's? Und die sind sehr powerful und sehr tief. Und ich entfalte die so ein bisschen für uns heute. Das erste ist schon fast eines der mächtigsten, was uns herausfordert, ist, dass uns der Sinn unseres Menschseins und oft auch von Menschsein überhaupt wegrutscht. Wenn wir auf die Erde schauen und die Pflanzen, die Tiere, habe ich manchmal das Gefühl, die kämen auch ganz gut ohne uns aus. Und Maledoma, der afrikanische Meister, der uns viel inspiriert hat, bringt es so auf den Punkt, was so evident ist, wo er sagt, der Hauptunterschied zwischen Menschen und Pflanzen ist, dass wir Menschen die Pflanzen brauchen, die Pflanzen uns aber nicht. Und deshalb sind die Pflanzen in seiner Tradition eigentlich die weiseren und tieferen Wesen in der indigenen Tradition. Also, der Sinn, aber wir existieren nun mal. Und da ist auch viel Wunderbares dran. Aber der Sinn rutscht uns oft weg. Und deshalb formuliert uns die Tradition, finde ich toll, also vor Hunderten von Jahren Menschen das schon formuliert haben, der erste Reminder heißt Precious Human Birth. Erkenne, wie kostbar dein Menschsein ist. Erkenne, wie kostbar Menschsein ist und wie kostbar auch deine spezifische Menschlichkeit ist. Deine konkrete Geburt, wie es da formuliert wird. Also, dass du an diesem Ort, in diesem Geschlecht, in dieser Form, mit diesen Gaben, in dieser Zeit geboren bist. Erkenne die Kostbarkeit da drin. Das wird einfach gesetzt. Das finde ich super, wird nicht rumdiskutiert, in welchem Land wäre es vielleicht besser und welche Familie und was, sondern das gilt für alle. Enorme, enorme Erinnerungsmacht. Womit wir ins Schleudern geraten, ich komme gleich dann zu dem Sinn nochmal zurück, aber womit wir ins Schleudern geraten, wir heute modernen Menschen, ist häufig das Thema Zeit. Und zwar in Bezug auch auf unser Leben. Und wir hatten diese beiden Gegenkräfte auch gestern schon. Also das eine ist, dass wir uns verhängen in der Vergangenheit, in unserer Biografie. Und dass wir merken, ich denke, ihr kennt das, ich kenne das ja auch, wie ewig und drei Tage unsere biografischen Ereignisse uns verfolgen. Manchmal ist es ein kurzes Ereignis. Jemand hat irgendwie in 5 Minuten uns was Krasses gesagt. Und es wirkt 30 Jahre später, denken wir immer noch dran und arbeiten immer noch an diesem Trauma von damals. Ich überzeichne mal ein bisschen. Aber an dieser Verletzung, es gibt Verletzungen, die sind so. Und es ist nicht gemacht, aber wir arbeiten uns oft ab, nicht mit dem, was ist, sondern mit dem, was war. Und das ist ja ein Teil auch von Psychotherapie, die das ernst nimmt, und Reifungsprozessen, das ist auch wichtig. Aber einfach mal sich auch klar zu machen, Moment mal, das ist meine Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit meinem Gewordensein. Das ist gut, aber es ist nicht alles. Daraus kommen all diese Dinger, die wir gestern hatten, von ich habe es nicht richtig gemacht, jetzt besser machen können, ich könnte schon wo sein und so weiter. Schuldvorwürfe, warum habe ich nicht oder warum hat er mir oder wäre ich doch woanders oder so. Ja, also wo wir da drin rumbasteln. Und die andere Seite, wo wir uns verhängen, die Zukunft ist nicht unbedingt einfacher. Da haben wir nämlich alle möglichen Erwartungen an uns. Da kommen die, du solltest rein, du solltest da sein. In 3 Jahren solltest du mindestens da sein. Und wenn du eines Tages mal stirbst, dann solltest du das bitte erreicht haben. Bei Eintritt ins Rentenalter müsstest du aber. Ja, also diese Dinger, die wir, und damit blockieren wir uns, die mögen inhaltlich alle sogar klug sein, aber mit diesem, dass wir so etwas raussetzen, blockieren wir uns. Und das ist der Unterschied zwischen Ziel und Ausrichtung. Ein Ziel ist ein festes Objekt, das ich in die Zeit setze, da will ich hin. Damit limitiere ich, begrenze ich, beschränke ich eigentlich meinen Wachstumsprozess. Und zwar nicht durch den Inhalt des Zieles, der kann so gut sein, wie er will, der kann sogar Erleuchtung heißen. Auch mit dem Vorsatz, ich will Erleuchtung finden, kann ich mich blockieren. Weil es ist ein Ding. Und der Mind konstruiert, wie das auszusehen hat. Nämlich Abenteuer und die Posaunen schallen und alle rufen, endlich bist du erleuchtet. Spektakulär, genau. Und das Anliegen ist gut oder bestens, nur wir reduzieren unsere Entwicklung dadurch, dass wir uns überhaupt limitieren. Das Einzige, was uns in der Entwicklung fördert, ist eine vollkommene Offenheit unseres Geistes, unserer Seele. Völlig offen für das, was geschieht. Heißt nicht ausrichtungslos, aber völlig offen. Und die Ausrichtung ist, dass ich in eine Richtung gehe. Also Unterschied zwischen Ziel und Ausrichtung ist, Ausrichtung, ich wähle eine Richtung und dahin gehe ich, weil mir das kostbar erscheint. Aber mit dem Ziel fixiere ich, da muss ich sein. Ziel ist Endpunkt, Ausrichtung ist da, wo ich bin. Und damit kommen wir an einen Heilort. Der Heilort des chronologisch orientierten Menschen, wie wir heute ticken. Vergangenheit, Zukunft. Ja. Der Heilort ist, wie ihr euch denken könnt, das Hier und Jetzt. Weil das Hier und Jetzt nicht nur das Hier und Jetzt ist, sondern der einzige Zeitort, wo du in deiner Fülle existierst. Du existierst nicht gestern und nicht morgen. Gestern hast du im Jetzt existiert, klar. Aber jetzt existierst du nicht gestern, sondern hier. Das ist der Zeitort. Sodass wir verstehen können, dass wir eigentlich das Größere sind und die Zeit durch uns hindurchfließt. Du bist das Jetzt. Was ich manchmal nenne, das kleine Nun ist dieser Moment und das große Jetzt, das ist das, wo drin wir ruhen. Das ist unsere Existenz als Menschen. Das große Jetzt bist du und bist du immer und bist du immer und warst du gestern und bist du morgen und wirst du sein, wenn es keine Zeit mehr gibt. Du bist dieses große Jetzt und die Zeit fließt lediglich hindurch. Zeit ist letztlich, kann man die ganze Zeit sich reingehen, das will ich vermeiden, aber ist letztlich ein, wie wir das Werden ablesen, also der Werdeprozess ist das Ursprüngliche. Und wenn wir uns in diesem Jetzt spüren, durch das die Zeit fließt, erfahren wir unser Kostbarsein. Auch nur mal eine buddhistische Sicht, gerade mal diese Tradition her, sagt uns, wir sind Wesen der Sehnsucht. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir sind Wesen der Sehnsucht, das heißt, wir können uns auf einen Reifungsweg machen und können uns entwickeln, wir können werden. Wir sind im Wort von Ruth Kohn Werdewesen. Und das ist unsere enorme Chance. Und diese Tradition, die uns Wesen der Sehnsucht nennt, die grenzt uns ab von allen Wesen, solchen, denen es gut oder weniger gut geht, die fixiert sind auf einen bestimmten Daseinszustand. Das heißt Himmel oder Hölle, es ist alles nicht hilfreich. Wenn es fixiert ist. Wir sind Wesen der Sehnsucht. Also wir können uns entwickeln, wir können uns sehnen nach Reifung, Entfaltung Und das ist was Wunderbares. Und darin liegt die Kostbarkeit. Oder wie die Sufis sagen, Sufi-Tradition, die uns sagt, Menschsein ist darum kostbar, weil wir die ganze Bandbreite zwischen Abgründigkeit, Brutalität, Verdämmern, Normalzustand, Liebe, Erwachen, Künstlerisches, Schöpferisches, Befreites und alles dazwischen sein können. Zwischen Himmel und Hölle gleichsam. Archetypisch gesprochen. Ja, also wir haben die ganze Bandbreite und diese Bandbreite macht unsere Kostbarkeit aus. Nicht, dass wir nur alles kleine, nette, brave Wesen sind, die liebevoll und mitfühlend über diese Erde laufen. Wäre vielleicht ganz schön, aber ist offensichtlich nicht die Idee des Seins. Also Kostbarkeit von uns Menschen, Sinn von uns Menschen finden wir in diesem Zulassen unserer inneren Fülle. Und Sinn ist aus, das, was Sinn im Leben macht, was sehr wichtig ist, ist aus meiner Sicht nur eine Hilfsfrage. Wenn ich meinen Ort im Gesamt, da kommen wir gleich nochmal zu, im Gesamt von Leben finde, entdecke, wenn ich spüre, das ist mein Ort, das ist meine Begabung, das ist meine Aufgabe, das ist das, wie ich in das Ganze hineinwirke, erübrigt sich die Frage von Sinn. Sinn ist die Hilfsfrage, solange ich das noch nicht erkenne. Also da können wir uns und andere hin unterstützen bei dieser endlosen Frage, ja, was für einen Sinn hat denn mein Menschsein? Ja, schau dir den Ort an, an dem du existierst und verbinde dich mit allem, was ist. Dann siehst du Sinn, dann kannst du die Frage streichen. Precious human births, was es menschliche Geburt kostbar macht. Das fordert uns raus. Zweiter Punkt, der hat es auch in sich. Tradition sagt uns sehr ungeschminkt, Leben ist endlich, Tod ist real. Wusch. Ja, das klingt so evident, aber wir tun so, als wäre das das nicht. Aus meiner Sicht, in unserer heutigen Weltstunde tun wir, also wir viele, vieles geschieht so, als gäbe es gar kein Ende. Grenzenloses Wachstum geht immer weiter. Oder wir benehmen uns oft auch, beobachte ich Menschen, oder lest es, Menschen in hohem Alter, die noch ihre Millionen sammeln. In 85 werden Kredite aufgenommen, um irgendwen zu betrügen, um Millionen zu scheffeln. Hä? Nimmst du das alles mit? Hast du irgendwie so eine geheime Tasche hinten, die da mitgeht in die andere Wirklichkeit? Also, das ist eigenartig. Was haben wir für eine Vorstellung von Leben und Endlichkeit? Und aus meiner Sicht ist Endlichkeit überhaupt nicht negativ, sondern ist einmal die Faktizität unseres Daseins, aber auch bringt uns auf den Punkt, gibt uns einen bestimmten begrenzten Raum, in dem wir existieren können. Lässt uns, es ist mit dem ersten verbunden, die Kostbarkeit, in dem Raum kannst du das tun. Das ist wie ein Setting. Stellt euch vor, ihr würdet eine Atemreise im luftleeren Raum machen, wo niemand ist und wo die Musik aus dem Nirgendwo kommt. Und das ist krass. Ja, da tut es gut, einen konkreten Raum zu haben und Menschen und das und so, also als Beispiel. Also die Form zu haben, die Form hat was Wertvolles. Und ein philosophischer Lehrer von mir hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wir haben eine einseitige Kultur des Aufgangs. Also wir wollen wachsen und entfalten und so, das ist alles schön und gut. Wir haben keine Kultur des Untergangs. Untergang ist nicht negativ, das ist einfach das Pendant dazu. Wie Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Ja, der Mond geht auf, geht unter. Tag kommt, Tag geht. So, wir haben keine Kultur des Untergangs. Wir chiffrieren alles, was kleiner wird, was älter wird, was nicht mehr so kann wie vorher, wir chiffrieren das als negativ. Anstatt zu sehen, dass wir uns in unserer Form zurücknehmen in ein größeres Maß an innen und dadurch eine andere Dimension von Wesensreichtum entdecken, aus dem dann etwas Neues möglich ist. Also das alte Gesetz der Initiation im Grunde oder von ja, Leben und Sterben, Untergehen, Aufgehen. Und das steckt für mich auch da drin in diesen Tod ist eine Realität, menschliches Leben ist endlich. das Sterben zu enttabuisieren, gibt uns einen, wie man aus der Nahtodforschung auch weiß, oder Sterbebegleiter, gibt uns einen enormen Schub an Inspiration zu leben. Weil wir unbewusst ganz viel abarbeiten in einer verdrängten Angst vor dem Sterben. Und wenn wir diese Angst befreien und es zu uns kommen kann als ein Aspekt von Lebendigkeit, Leben und Sterben, das uns nicht begrenzt, auch wenn es ein massiver oder ein starker Markierungspunkt ist. Wenn wir das dazu nehmen können, wird diese Angst frei und wir agieren nicht mehr, weil wir endlich sind, sondern wir agieren innerhalb dieser Endlichkeit. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Thema Endlichkeit ist, dass meine Wahrnehmung ist, sagen weise Leute auch, dass wir gesellschaftlich oder dass wir uns gesellschaftlich trainiert haben, die nicht zugelassene Sehnsucht nach dem Unendlichen, also die eigentlich spirituelle Inspiration, die früher stark in den Religionen waren, wo das zurückgeht, Menschen wie hier intensiv unterwegs sind, aber en gros ist da sowas wie sonst spirituelles Tabu. Und dass wir diese Sehnsucht nach dem Unendlichen, die wir alle haben, dass wir die versuchen, im Endlichen zu befriedigen. Und deshalb die bisweilen hirnrissige Nichtstoppbarkeit von haben wollen oder größer sein wollen. So, man denkt, der ist doch schon groß, was will der jetzt noch größer werden? Oder der ist doch schon Besitz, warum denn jetzt noch mehr? Aber das hört nicht auf. Und es hat aus der Sicht von Menschen, die tiefer schauen, diese Dynamik. Da ist eine verschobene Sehnsucht nach dem Unendlichen, die sich im Endlichen ausagiert, die natürlich letztlich tödlich ist. Wie die Weisen uns sagen, das schöne Wort, suche, was du suchst, aber nicht dort, wo du suchst. Also könnte man uns heute zurufen, sucht das Unendliche, gebt der Sehnsucht nach dem unendlichen Raum in euch, aber nicht in der endlichen Welt, sondern in der Welt der Erfahrung, des Seins, der Entfaltung, der Menschlichkeit. Dritter Aspekt. Also jetzt wird es ein bisschen nochmal anders, konkreter. Das geht jetzt auf unser Handeln und Tun. Und hört das bitte richtig, nicht moralisch oder existenziell gemeint ist, was wir tun, hat eine Wirkung. Das wollen wir ja, sonst müssen wir nichts machen. Wenn ich die Tasse von hier nach da stelle und ich möchte, dass sie dann da steht, ist es Unsinn, kann ich es lassen. Also es hat eine Konsequenz, das ist mit Konsequenz gemeint. Ja? Das Handeln hat eine Folge, nicht im Sinne von du wirst schon sehen, dass... Das ist nicht gemeint, sondern das Handeln hat eine Wirkung. Handeln ist Teil des Wirkens des Kosmos. Unser Handeln, in unserem Handeln wirkt das Größere. Ja, also wir haben Wirkung. Deshalb sagt die Tradition uns, for reminders ist der dritte, tue das Sinnvolle. Tue das, was Leben fördert. Tue das, was andere Wesen nicht schädigt. Tue das Sinnvolle, in diesem Kontext gemeint. Dein Handeln hat Konsequenz. Das bedeutet, in der modernen Sprache Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Ist nicht das Winken mit Schuldgefühlen, sondern ist mich satt in meine Handlungsmächtigkeit reinsetzen. Passt gut zu unserem roten Latifa heute, wo wir dann auch mal später nochmal so ein bisschen anticken. Ja, das kraftvolle, powervolle. Feurige Präsenz. Handeln hat Wirkung. Und jetzt gibt es eine Sichtweise von Ken Wilber, die mag ich hier einfügen, über wie wir unser Handeln auch in der Reflexion abscannen können. Das ist eine Forschung, die er von einer Frauenforscherin, die mit Bewusstseinsstufen mit Frauen viel geforscht hatte. Für Männer nicht genauso, aber es kommt eben aus so einer Quelle. Und das geht so, das ist ganz einfach, vielleicht vielen von euch vertraut, das sind vier Schritte. Der erste Schritt ist, also es geht immer darum, was ist dein Zentrum, dein Wertezentrum. Es geht um Werte, also Werte, Ethik, Handeln, wofür handle ich? Handle ich für mich, das ist gut, alle vier sind gut, ja, nur verschieden. Handle ich für mich und zeitweise brauchst du es, ja. Er nennt das halt egozentrisch. Ich würde es nennen Personenzentrisch klingt ein bisschen freundlicher. Ja, personenzentriert. Also handle ich für mich, dass es mir gut geht und sorge für mich und phasenweise ist das dran und das andere auch mal rauszulassen. So. Und dann habe ich eine Ethik, dass ich für mich sorge, für meinen Körper, für mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, für meine Balance, für Arbeit und Ruhe etc. Das ist ein wichtiger Schritt, personenzentrisch wertorientiert zu handeln. So. Der zweite Schritt ist, dass ich das in mir habe, also das verlasse ich nicht, ist das, was Campbell nennt, ethnozentrisch, also auf das Volk zentriert. Das könnte man sagen, wir können sagen auf die Gruppe oder auf die Familie oder auf die Schule oder den eigenen Betrieb, also könnte es in unterschiedliche Gruppen oder das Ökodorf, das du aufbaust oder was auch immer. Ja? Also die Gruppe und es ist gut für die Gruppe zu sorgen. Die Sache ist, wenn ich ethnozentrisch unterwegs bin, interessiert mich die eigene Gruppe, die ähnlich denkt und fühlt wie ich, sehr. Die anderen, die nicht so denken und fühlen, aber nicht. Da ist der Knackpunkt, deshalb die Schärfe auch dieses ethischen Modells. Bis dahin, dass ich sage, okay, alle, die tolerant leben, respektiere ich. Die Intoleranten aber sollte man bitte hinausschmeißen. Ja, und man merkt, wie das in sich gegen sich zurückschlägt. Also die Intoleranz mit den Andersdenkenden entsteht in der ethnozentrisch. Wir sind gut, die wir Retreats machen, super. Und die anderen Knalltüten, die haben das noch nicht kapiert. Ethnozentrisches Weltbild. Okay, jetzt geht es aber weiter. Wir Menschen sind ja lernfähig. Die dritte Stufe ist weltzentrisch. Also wir inkludieren. Das ist eigentlich in Ken Wilbers Sprache ein Schritt ins integrale Bewusstsein dann schon. Wir inkludieren alle Menschen. Alle Wesen auch, aber jetzt geht es mal erstmal um die Menschenwelt, die uns ja meist Schwierigkeiten macht. Also wir inkludieren alle Menschen, Geschlechter, Rassen, Nationen, Meinungen, Religionen, Vorstellungen. Also wir inkludieren alle Menschen. Heißt nicht, dass wir alle toll finden, aber unser Handeln richten wir so aus, dass es keinem dieser Menschen schadet und dass es allen Menschen so gut wie es geht nützt. Und unserem Fühlen nehmen wir alle Menschen mit hinein, Menschheitsfamilie, das Denken in der Menschheitsfamilie, das finden wir leider nicht so oft in der Welt. Ken Wilber sagt, maximal 5%, wahrscheinlich weniger, der Menschheit, aktuellen Menschheit denken so. Und unser Denken bestimmt unser Tun, weltzentrisch. Jetzt geht es noch weiter. Logischerweise kosmozentrisch. Kosmozentrisch heißt nicht nur, dass wir Würmer, Mäuse und Katzen hinzunehmen, das auch, Bäume, Pflanzen, Meere und Ozeane, sondern kosmozentrisch ist ein Qualitätssprung. Heißt natürlich diese Verortung im physischen Kosmos, aber heißt noch viel mehr. Heißt, dass ich mich in meinem Tun und Handeln, meiner Verantwortlichkeit hineinstellen lasse, so möchte ich es fast formulieren, in das Gesamtgeheimnis des Lebens, in das Mysterium zu existieren, in den Myriaden von Wesen, durch Äonen von Zeiträumen, durch die Zeitlosigkeit bis hin zum Absoluten. Und dass ich mich in diesen Kontext, den ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass ich mich in diesen Kontext bewusst wie ein Werkzeug des Daseins hineinnehmen lasse. Und dass ich mein Tun, Leben und Sterben so ausrichte, dass es dafür in Dienst steht. Das ist kosmozentrisches Bewusstsein. Das ist fortgeschrittenes Integrales übersetzt. Ja. Also, aber das ist in uns. Dazu sind wir fähig. Und das wäre die moderne, postmoderne Auslegung, meine Auslegung jetzt hier dazu von Ken Wilber, zum dritten Reminder. Dein Handeln hat Konsequenz, tue das Sinnvolle. Ja, woran orientiere ich es? Und wir können schön scannen, wir sind alle auf allen Ebenen unterwegs. Wir sind nicht einmal da, manchmal ist man egozentrisch und jetzt sind wir kosmozentrisch. Gut, jetzt haben wir noch einen vierten. Das vierte Reminder beschäftigt sich mit dem Phänomen unseres menschlichen Leidens. Das ist natürlich hochkomplex und auch noch ein paar Aspekte dazu. Also wie ich den vierten Reminder lese für uns heute, ist diese Schuld-Falschmach-Verstrickung aus dem Leiden rauszunehmen. Ich würde es so formulieren, Leiden gehört zum menschlichen Leben zunächst mal. Und du hast nichts falsch gemacht, wenn Leiden auftaucht. Auch wenn du manches Leiden lindern kannst und lindern solltest, und auch wenn manches Leiden vielleicht eine Botschaft enthält, die dich darauf aufmerksam macht, dass du etwas besser machen könntest. Aber es bleibt ein Rest an Leiden, der uns einlädt, unser Herz zu öffnen für die Unvollkommenheit unseres Menschseins. Sonst arbeiten wir uns ab, nicht an dem, woran wir leiden, sondern an unserem Widerstand, dass wir nicht wollen, dass wir leiden, oder dass wir uns schämen, dass wir leiden, oder dass wir uns schämen, dass wir krank werden, obwohl wir uns doch schon in so einem Zustand wähnen, dass wir gar nicht mehr krank werden können. Ja, also da kommen diese Ansprüche rein. Und das ist das, was der, wenn ich jetzt mal zurückgehe in die Tradition, was der historische Buddha, Gautama Buddha, genannt hat, der zweite Pfeil. Also der erste Pfeil ist, vielleicht kennt ihr das, der erste Pfeil ist das Leiden, etwas tut weh. Und der zweite Pfeil ist, dass ich mir aus diesem Leiden einen Film mache. In seiner Geschichte, die es darstellt, ist das dieses, dass ich denjenigen suche, der diesen Pfeil abgeschossen hat und den versuche zu verfolgen und dann an dem ersten Pfeil verblute. Das ist die Story. Also Second Arrow. Der zweite Pfeil. Und das machen wir selber. Und ihr könnt das beobachten, ich kenne das bei mir. Das ist ein Schmerz und um den Schmerz lege ich was rum. Und dieser Panzer tut irgendwann viel mehr weh als der Schmerz. Kann man beim holotropen Atmen auch gut sehen, bei Atemarbeit im Körper ist. Oft die Blockade ist viel schmerzvoller als die eigentliche Wunde da drin. Wenn ich endlich den Mut habe, die Wunde zu fühlen, ach, endlich darf das sein. Da kommt sogar dieses, obwohl wir ja alle keinen Schmerz mögen als Menschen, aber endlich darf dieser Schmerz sein, endlich fühle ich das. Und in diesem endlich darf das sein, löst sich schon, kann sich was verwandeln. Das bedeutet, dass wir, damit würde ich langsam schließen, dass wir auch mit dem Blick als Leiden, dass wir oft, also Leiden ist wuchtig, das weiß ich auch. So. Und gleichzeitig ist es nicht alles von uns, es ist Teil unseres Menschseins, aber nicht alles. Und irgendwie müssen wir es handeln. Und wichtig ist, dass wir es nicht vergrößern, sondern eher heilen. Und dazu gehört, dass wir nicht noch ein Ding draus machen, ideologisches. Also der zweite Pfeil. Und was wir da oft verlieren, ist die Leichtigkeit des Daseins. Wir missbrauchen Leiden in unserem Leben oft zu einer existenziellen Melancholie. Zu einer unglaublichen Schwere, wo wir die Last heldenhaft schleppen bis zum bitteren Ende. Das ist nicht unbedingt die Idee. Wenn ich das verstehe, ist eher unser Leben, das ist halt auch da, das ist Menschsein, das ist Endlichkeit. Ich meine, Tiere leiden auch, Bäume können leiden, die Erde, Wasser, Elemente, wir halt besonders intensiv. Aber zu gucken, durch mein Ding mit dem Leiden, was verliere ich dadurch? Das ist nämlich eigentlich das größere Leiden. Das größere Leiden ist, dass ich meine Leichtigkeit, die Daseinsfreude verliere. Und das ist viel, viel schwerer. Ich kenne Menschen, die haben ein schwieriges Leiden, sei es körperlich, manchmal auch ins Seelische reingeht, und haben aber eine grundlegende Freude, eine Wesensfreude, wie gestern beschrieben da. Und die strahlen das aus. Und das Leben ist in sich schön. Auch wenn da was anderes ist. Und anderen geht's gut, die sind top gesund und passt alles und so grießcremig von morgens bis abends. Vielleicht kennt ihr so Leute. Ja, also das ist eigentlich das schlimmere Leiden. Eigentlich verdienen diese grießcremigen Leute unser größtes Mitgefühl, weil das ist so ein furchtbarer Zustand. Das heißt, die Leichtigkeit, die recht verstandene Leichtigkeit des Lebens kommt wieder hinein. Und ich mag das in das Wortspiel bringen mit dem bekannten Film, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, ein toller Film. Juliette Binoche. Und ich würde sagen, die Leichtigkeit des Seins ist es, was unser Leben erträglich und freier macht. Das ist nicht unerträglich für uns. Ja, die ist die erträgliche Leichtigkeit, die ist die, nach der wir uns sehnen, die ersehnte Leichtigkeit des Seins in uns wiederzufinden. So ein bisschen kommt da was rein von dieser, das ist eine sehr tiefe Herzqualität, von dem Humor. Da ist so ein stilles Lächeln, wie bildlich gesprochen auf der Rückwand unseres Herzens, das liebevoll lächelt über uns und alle unsere Umtriebe und unsere Versuche, uns in die Welt zu verändern. Das ist ein liebevoller Humor, der aber alles sich ganz ernst nimmt, weil es dahinter unendlich weitergeht. Es ist ein kleines Spiel, das wir machen. Wir wollen es gut machen, das ist auch gut. Aber es ist Teil eines viel, viel größeren Theaters.